2 für viele. Wenn andere den Mut verlieren. Hallo und herzlich willkommen zur 54. Folge unseres Podcasts. Heute, wie immer, mit mir und gemeinsam mit Michelle.
Hallo.
Michelle, wir haben uns heute getroffen, um über einen Fall zu sprechen. Hatten wir ganz lange nicht im Podcast. Und ich habe dir einen mitgebracht. Hintergedanke war, dadurch, dass du ja relativ neu in der Schulsozialarbeit bist, einfach so diese rein Bauchgefühlsdinge, wie würdest du handeln? Was geht dir vielleicht auch als Frage dann noch durch den Kopf? Vielleicht ergibt sich auch irgendwas, was du mir dann als Frage stellen kannst. Wir schauen mal. Ich würde sagen, bevor wir anfangen, mache ich das mit dir so, wie ich es immer mit Jessie gemacht habe. Ich habe 3 Fragen zum Warmwerden und dann starten wir mit unserem Fall. Bist du bereit?
Bin bereit.
Okay, erste Frage ist, in welchem Unterrichtsfach würdest du heute am liebsten noch einmal unterrichtet werden? Wo würdest du heute gerne noch mehr darüber erfahren, wenn du dich nochmal auf die Schulbank setzen müsstest?
Ich glaube, sowas wie Bio würde ich ganz gerne nochmal machen tatsächlich, weil das fand ich, also ich fand es damals ganz furchtbar oder zum größten Teil zumindest. Die Naturwissenschaften waren nie so mein Fall. Aber so im Nachhinein finde ich bestimmte Sachen eigentlich doch ganz interessant, wo ich mich ein bisschen ärgere, dass ich dann vielleicht nicht ein bisschen besser aufgepasst habe. Und ich glaube, da würde ich sogar jetzt auch vielleicht ein bisschen besser abschneiden, so im Nachhinein.
Das finde ich, ist mir bei vielen Themen so aufgefallen, dass man heute einen ganz anderen Aha-Effekt hat, als man den damals überhaupt in der Schule gehabt hätte.
Ja, auf jeden Fall auch so bestimmte Alltagsthemen, die einem dann doch manchmal begegnen und man sich so denkt, ach, das hatte man irgendwann mal in der Schule. Wenn ich mich jetzt noch dran erinnern könnte, wäre es halt irgendwie cool.
Ja, das stimmt. Mir fällt das ganz oft auf, wenn der Zwerg, der fängt jetzt an, so tiefgreifende Fragen zu stellen. Mama, wie entsteht Nebel? Mama, wie entsteht der Regenbogen? Und dann denke ich mir so, okay, hättest du mal besser aufgepasst, ja. Zweite Frage. Was ist die längste Strecke, die du einmal mit einem Reisebus gefahren bist?
Ich glaube, also Reisebus bin ich tatsächlich nicht so viel gefahren bis jetzt. Deswegen, ich glaube, das Längste war wirklich damals zur Studienfahrt oder Jahrgangsfahrt, wie auch immer man das nannte, nach London. Also wir sind ja da mit dem Bus gefahren und mit der Fähre. Und das war, glaube ich, tatsächlich das Längste an Busfahrten.
Gab es bei euch damals auch noch die Entscheidung, ob London oder Rom?
Ja, genau, tatsächlich. Ich glaube aber, ich weiß gar nicht mehr, es gab irgendwie unterschiedliche Voraussetzungen. Ja, genau. Ich weiß auch nicht mehr, wie damals die Entscheidung gefallen ist. Mhm. Aber ja, ich war auf jeden Fall bei London mit dabei und das war auch total cool. Würde ich auch wieder machen.
Na, ich weiß nur, dass auf jeden Fall die, die Latein hatten, die mussten, glaube ich, nach Rom.
Ja.
Das war der Hintergrund. Und bei den anderen weiß ich nicht. Also ich habe kein Latein gemacht, ich hatte Russisch. Und ich bin aber auch nach Rom gefahren und nicht nach London.
Okay, also das weiß ich tatsächlich nicht mehr, aber ja, ich war in England, das war auch schön.
Das glaube ich, ja. Dritte Frage, welche 3 Dinge sind schlimmer als Umziehen für dich?
Das ist echt schwer, weil Umziehen ist echt Endgegner. Also ich bin wirklich sowas von froh, dass ich hoffentlich für immer damit durch bin, weil jeder Umzug war immer wieder furchtbar. Ich habe halt auch so viele Kramecken bei mir zu Hause und wenn man umzieht, dann alles zusammenzuschmeißen und irgendwie zu ordnen und zu machen und alles dann zu beschriften, wirklich furchtbar. Und so ein Umzugstag auch ganz, ganz schlimm. Deswegen ist es echt schwer, 3 Dinge zu finden, die schlimmer als das sind. Ja, das lässt jetzt auch so viel Raum für so viele Sachen. Also können wir das irgendwie einschränken? 3 Dinge, die schlimmer sind als Umziehen. Ein tödlicher Autounfall, Querschnittslähmung, angeklagt werden wegen irgendwas, sowas.
Das lasse ich gelten, das klingt gut.
Also da würde ich tatsächlich schon wirklich ziemlich schlimm gehen, weil Umziehen ist wirklich Endgegner für mich.
Ziemlich krasse Dinge. Ja. Was noch so mein monatlicher Endgegner ist, ist Sachbericht schreiben.
Ja.
Das ist auch so. Also da würde ich lieber umziehen, als Sachbericht schreiben.
Nie im Leben. Also wir können ja ein Deal machen. Wenn ich jemals wieder umziehen sollte, machst du das für mich. Du packst die Kisten und dafür schreibe ich dann, weiß ich nicht, ein Jahr lang deine Sachberichte oder so.
Den Deal nehme ich. Ja. Sehr schön. Wollen wir starten mit unserem Fall?
Ja.
Der wurde uns wie immer von einer Zuhörerin also nicht wie immer von einer Zuhörerin, aber auf jeden Fall von einer Zuhörerin zugespielt. Wir haben den nochmal ein Stück mehr anonymisiert, sodass es nie, also nicht irgendwie zurückzuführen ist. Und es geht um ein Mädchen aus der zweiten Klasse. Maya besucht die zweite Klasse. Sie ist eine freundliche Schülerin, zeigt jedoch wenig Interesse für den Unterricht. Sie will nicht mitmachen und verhält sich entsprechend. Die Klassenlehrerin bat die Schulsozialarbeiterin, mit den Eltern in Kontakt zu treten, da es laut Eltern im häuslichen Bereich ähnliche Probleme gibt. Was wären deine ersten Gedanken dazu, wenn du das so hörst?
Erstmal tatsächlich, ich weiß nicht, ob das irgendwie vorurteilsbehaftet ist, aber so dieses, dass du halt ein so jetzt erstmal objektiv betrachtet freundliches Kind hast, das aber im Unterricht irgendwie Probleme macht oder deutlich zeigt, dass es nicht will, dass es keine Lust hat und sich halt also da vielleicht auch ein bisschen den Unterricht stört, habe ich so das Gefühl, gibt es nicht so oft. Also was man, glaube ich, häufiger sieht oder was ich bis jetzt häufiger gesehen habe, ist, dass halt generell so ein bisschen doch verhaltensauffällige Kinder das in allen möglichen Bereichen dann zeigen, ne? Und eben auch so im Sozialverhalten vielleicht eher auffallen. Deswegen erstmal so ein bisschen überrascht. Ansonsten noch nicht so viel sagen. Muss ich gucken, wie es weitergeht.
Nee, ich finde halt auch immer, wenn das schon in der zweiten Klasse so ist, ja, da denke ich mir so, oh, gerade bei den kleinen Hasen, ja, die ja, also eigentlich hat man ja ab der siebten, achten Klasse, dass man so keinen Bock mehr entwickelt. Und gerade so am Anfang, wo man noch so viel Neues lernt, man lernt lesen, schreiben, rechnen und steht ja noch am Anfang, also man hat ja noch nichts weiter verpasst, was man jetzt nicht aufholen könnte in der Zeit. Finde ich das immer sehr schade. Mein erster Gedanke dazu war auch, warum bittet die Klassenlehrerin die Schulsozialarbeiterin und versucht es nicht erstmal selber? Das war auch so mein Gedanke.
Stimmt, jetzt wo du es sagst, da habe ich vorher gar nicht so drüber nachgedacht, weil es doch irgendwie, also ich habe das schon öfter erlebt, ne, dass der Weg doch immer eher so ein bisschen über Schulsozialarbeit oder so geht. Deswegen hat mich das jetzt irgendwie gar nicht gewundert, aber jetzt wo du es sagst, ja, ist richtig.
Ja, oder wenn Lehrer da oder LehrerInnen da so verunsichert sind, dass sie dann Schulsozialarbeit mit hinzuziehen. Mhm. Das finde ich ja völlig in Ordnung. Das haben wir bei uns auch öfter mal. Aber dass das so von vornherein dann auf die Schulsozialarbeit abgewälzt wird, das finde ich halt immer sehr schade. Ich lese mal weiter vor. In Gesprächen mit den Eltern stellte sich dann heraus, dass es sich hierbei um ein Erziehungsproblem handelt. Der Kindesvater ist die Woche über auf Montage, also übernimmt die Kindesmutter die Begleitung zur Erledigung der Schulpflichten. Täglich macht Maya Theater, in Anführungsstrichen. Sie will nicht in die Schule gehen und diskutiert dann über einen längeren Zeitraum. Die Kindesmutter erzählt ihr dann immer wieder, wie wichtig Schule ist. Geht ihr eine Diskussion mal zu lange, gibt sie auf, also die Mutter. Konsequenzen für Maya gibt es dabei keine. Alarmglocken läuten.
Also es hört sich so ein bisschen auf jeden Fall nach Überforderung auf allen Seiten an. Natürlich gerade die Mama, die dann halt im Alltag alleine dasteht, finde ich auch immer schwierig, ne? Wenn jetzt wirklich ein Partner die ganze Woche über nicht da ist und der andere das komplett kompensieren muss so ein bisschen. Und auf Mayas Seite vielleicht auch so ein Stück weit einfach dieses, dieser Protest so ein bisschen und diese Unzufriedenheit vielleicht auch, die auch vielleicht daher rührt, ne, dass es familiär dann so ein bisschen schwierig ist. Und bei einem Kind der zweiten Klasse an die Vernunft zu appellieren und im Sinne von der Schule ist wichtig, ich glaube, da kommt keiner weiter, kann man erzählen, wie man will, das ist bei einem Kind der zweiten Klasse, kommt das, glaube ich, wirklich nicht an. Deswegen ist die Diskussion da natürlich nicht besonders zielführend. Und gerade wenn es dann keine Konsequenzen im Endeffekt gibt, wenn die Mama dann aufgeben muss eigentlich, weil sie keine Nerven mehr hat, schwierig. Natürlich erlernt Maya dann so ein bisschen, dass sie da Erfolg hat damit. Ja.
Was würdest du denn an dieser Stelle jetzt der Mama raten? Also ich gehe bei allem, was du davor gesagt hast, absolut mit. Das waren auch meine Gedanken. Was wäre jetzt in dem Moment, in dem Elterngespräch, du hast es gehört von der Mutter, deine Empfehlungen oder wie würdest du das Elterngespräch weiter lenken?
Erstmal wäre es natürlich interessant zu wissen, also es gibt keine Konsequenzen jetzt darauf, aber wie sieht denn dann so ein Tag aus, wenn Maya sich jetzt tatsächlich erfolgreich vielleicht auch vor der Schule drückt? Wie sieht ihr Tag dann aus? Was macht sie dann? Spielt sie dann in ihrem Zimmer oder kümmert sich Mama vielleicht um sie, um da zu schauen, was sind denn überhaupt Mayas Anreize, auch zu Hause bleiben zu wollen? Und diese Sachen dann vielleicht ein bisschen lenken zu können im Sinne von, ja, eine Art Belohnungssystem zu sagen, man muss halt, oder Maya hat eben auch bestimmte Pflichten, und wenn sie die erfüllt, dann können auch bestimmte Rechte wieder mehr eingefordert werden von ihr, quasi bestimmte Sachen, die sie gerne machen möchte, erfragen, um das dann so ein bisschen einzusetzen und zu sagen, hier, und wenn es in der Schule gut läuft, und dann können wir mal gucken, und du kannst dir was wünschen, was wir am Wochenende vielleicht mal machen, oder darfst dir ein besonderes Essen aussuchen, oder ne, also irgendwie so eine Sachen, um erstmal rauszufinden, woran liegt es denn eigentlich.
Und ich finde, damit hast du auch einen absolut wichtigen Punkt angesprochen. Ich finde, bis zu diesem Punkt gibt es halt noch so viele Möglichkeiten, warum Maya nicht in die Schule möchte, und so viele Hintergründe. Und man muss halt jetzt wirklich schauen, woran liegt's, woran muss man arbeiten, welche Schrauben muss man drehen, damit es dann wieder funktioniert.
Oder auch zu erfragen, kann ja auch sein, dass es nicht mal das Positive von zu Hause ist, was sie haben möchte, sondern vielleicht auch irgendwas Negatives in der Schule, was sie eher vermeiden möchte. Das müsste man natürlich auch erstmal rauskriegen, um zu wissen, wie es dann weitergehen kann.
Wir schauen mal, wie es weiterging in dem Fall. Zusammen mit Maya und ihren Eltern wurde dann ein Rahmen erarbeitet, wie künftig die Hausaufgabenstunde am Nachmittag gestaltet werden soll. Anschließend soll Maya sich selbst reflektieren und einen entsprechenden Smiley in einem Kalender eintragen. Eine Auswertung dieses Kalenders findet vorerst gemeinsam mit der Schulsozialarbeiterin und den Eltern statt. Außerdem wurden Konsequenzen und ein Belohnungssystem besprochen und festgelegt. Die Schulsozialarbeiterin betonte auch, sollte sich Mayas Verhalten nicht ändern, ist das Hinzuziehen der Erziehungsberatungsstelle in Erwägung zu ziehen. Beim Lesen dachte ich mir, hoffentlich hat sie das gegenüber den Eltern geäußert und nicht gegenüber Maya. Ja. Weil das wäre nichts für Mayas Ohren, das ging aus dem Satz nicht hervor. Dies lehnen die Eltern jedoch bisher ab.
Also klingt erstmal nicht schlecht. Wenn das gut begleitet ist, denke ich, kann das sinnvoll sein. Es muss natürlich ja vorher auch viel mit Maya besprochen werden. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass das geschehen ist, dass ihr das alles ausreichend erklärt wurde und mit ihr vielleicht auch zusammen, ne, viel gemacht wurde. Schade, dass die Eltern das mit einer Erziehungsberatungsstelle ablehnen. Also ist jetzt die Frage, wollen sie es erstmal nicht oder lehnen sie es halt konsequent ab? Habe ich aber auch schon öfter erlebt, dass Eltern Hilfe manchmal ablehnen im Sinne von, sie wollen sich halt nicht so fühlen, als bräuchten sie die Hilfe, oder wollen das nicht so richtig eingestehen, obwohl es ja eigentlich eine gute Sache ist und jeder, glaube ich, auch mal Tipps vertragen kann und auch mal Hilfe gebrauchen kann. Bin ich jetzt gespannt, ob das bei Maya denn Wirkung zeigt.
Für mich war bis zu dem Punkt erstmal der Gedanke, es wird ja sehr der Fokus auf das Häusliche gelegt. Also so dieses Schulische steht ja irgendwie noch gar nicht im Fokus. Es heißt ja, also am Anfang hieß es ja, dass sowohl wenig Interesse im Unterricht als auch die häuslichen Probleme. Jetzt wurde ja erstmal nur ein Rahmen für die Hausaufgabenstunden am Nachmittag erarbeitet. Ich meine, ist gut für die Mutter-Kind-Beziehung, um da wieder ein bisschen was aufbauen zu können. Was ich immer ein bisschen kritisch betrachte, ist dieses sich selbst reflektieren am Nachmittag quasi gemeinsam mit den Eltern, weil das wirklich, wie du schon sagst, gut angeleitet werden muss. Es muss von den Eltern gut begleitet werden. Man wertet das dann in der Schule mit dem Kind aus, weiß aber gar nicht, wie das so zu Hause entstanden ist. Also war das eher so von der Mutti ein, naja, Maya, heute lief es nicht ganz so gut, das ist doch der und der Smiley. Oder war es wirklich eine Selbsteinschätzung von dem Kind? Da muss man schauen, dass man das dann irgendwie ein bisschen gemeinsam macht. Smileys hatte ich am Anfang auch mal benutzt, finde ich mittlerweile gar nicht mehr so schön, weil das automatisch auch so ein Gefühl mitbringt. So ein lächelndes, trauriges Gesicht. Ich bin jetzt totaler Fan von diesen wachsenden Pflanzen. Kennst du das mit dem Samen und dann dieser kleine Stängel, der da rausguckt, ja, und dann kommt so langsam ein Blümchen und irgendwann ist die Blume halt groß, ja, um zu sagen, ich kann das schon richtig gut oder ich stehe noch am Anfang, ich muss noch ein bisschen wachsen. Das finde ich für eine Grundschule kindgerecht, aber das ist halt einfach meine Meinung. Das ist bei jedem anders.
Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Assoziation irgendwie mit der Pflanze, ne? Also ich habe das irgendwann schon mal gesehen, aber es ist doch, glaube ich, immer noch weiter verbreitet mit so Smileys oder wie in der Schuleingangsphase mit diesen Sonnen und sowas. Aber wie du sagst, ja, das vermittelt natürlich gleich auch so ein Gefühl. Und wenn da halt die Regenwolke ist und da vielleicht schon ein Tropfen rauskommt oder so. Ich weiß gar nicht, ob es das gibt, aber ist natürlich irgendwie nicht so schön wie so ein kleiner Samen oder so ein kleines Pflänzchen, wo man sich denkt, okay, da kann noch wachsen, da ist noch Luft nach oben. Ja, doch. Nee, da hast du recht. Gehe ich absolut mit.
Es ist halt nicht gleich so dieses Negative, weil noch Luft nach oben ist.
Ja.
Bei dem nächsten Auswertungsgespräch des Kalenders zeigte sich Maya bereit, die ihr übertragenen Aufgaben zu erfüllen. Nach eigenen Aussagen hat sie große Freude daran, sich selbst entsprechend einzuschätzen und im Kalender zu vermerken. Nach Aussagen der Eltern kann Maya ihr eigenes Verhalten gut reflektieren und bemüht sich sehr, ihre Smileys zu sammeln.
Klingt erstmal sehr schön. Also, wenn das immer so laufen würde, dann hätten wir eigentlich nichts mehr zu tun. Also,
ich dachte mir dann auch, ja, Plan ist aufgegangen, das wäre die einfachste Variante von alledem. Aber es kann halt auch ganz anders laufen, aber da muss man dann einfach individuell gucken. Im schulischen Bereich, da sind wir jetzt wieder, gibt es jedoch immer noch Anlass zur Sorge. Maya schafft es nicht, vorwiegend im Fach Deutsch, den Anforderungen gerecht zu werden. Ihr Arbeitsverhalten ist sehr langsam und durch ihre geringe Anstrengungsbereitschaft gibt sie schnell auf. Die Eltern baten die Schulsozialarbeiterin diesbezüglich, nochmal mit der Klassenlehrerin in Kontakt zu treten, da nach Aussagen von Maya der Lernstoff zu schnell vermittelt wird und auf ihre Nachfragen an die Klassenlehrerin nicht geantwortet wird. Dazu vereinbarte die Schulsozialarbeit dann ein Gespräch mit der Klassenlehrerin. Was glaubst du, Lehrerin, darauf?
Schwierig, es kommt natürlich auf den Lehrer an. Also ich habe so in meinem Berufsleben schon viele kennengelernt, die dann wahrscheinlich protestieren würden und sagen würden, ja, ist nicht so, stimmt nicht oder so nach dem Motto, naja, ich kann ja nicht auf alles eingehen. Gibt aber natürlich auch welche, die da verständnisvoll wären und sich selber auch ein bisschen reflektieren würden und sagen würden, ja, okay, kann vielleicht sein, muss ich mal gucken, ob ich vielleicht mehr drauf achten kann. Kommt jetzt ganz auf den Lehrer drauf an.
Das ist ja da tatsächlich auch immer eine Typsache. Ich meine, das gab es damals schon zu unserer Schulzeit, dass es Lehrer gab, mit denen man überhaupt nicht konnte und Augen zu und durch. Also ich kann mich an meine Mathelehrerin immer noch genau erinnern und ich hatte da meine Schwierigkeiten. Aber auch da mussten wir schon durch und das ist jetzt auch nicht anders. Man muss halt gucken, dass man Lösungen und Wege findet. Ich würde einfach mal weitermachen, mal zu gucken, wie die Lehrerin reagiert.
Mhm.
Diese erklärte dann, dass Maya im Unterricht weiterhin nicht ordentlich mitarbeitet und wenn sie dann keine Lust mehr hat, anfängt, andere SchülerInnen abzulenken und den Unterricht zu stören. Die Klassenlehrerin betont, dass sie eine Besserung von Mayas Lernverhalten in der Schule sehen würde, wenn hier eventuell auch mit einem Tokensystem, also Belohnungssystem, oder Schulbegleiter gearbeitet werden würde.
Also das ist halt, ne, ist wieder so ein Wahrnehmungsding. Kann ja auch sein, dass beide das genauso auch sagen, wie sie es empfinden. Maya empfindet es vielleicht so, dass sie nicht die Hilfe bekommt, die sie bräuchte und dann eben auch schnell abschaltet. Und gerade wenn es heißt, sie hat halt nicht so viel Ausdauer bei solchen Sachen, dann natürlich sich auch, nachdem sie einmal oder vielleicht auch zweimal nachgefragt hat, dann nicht am Ball bleibt. Und die Lehrerin andersrum sieht halt vielleicht dann, weil sie es nicht richtig mitbekommen hat oder so, nur dieses, okay, sie hat jetzt schon wieder keine Lust mehr und stört. Das ist halt immer so die Frage, ne, wie nehmen die unterschiedlichen Personen die Situation wahr. Wäre auf jeden Fall gut, du hast es ja vorhin schon gesagt, ne, so dieses Belohnungssystem oder so eben auszuweiten, eben auch auf die Schule und da zu gucken, wie kann man sie denn besser motivieren, dass sie eben auch dranbleibt, dass sie Lob bekommt dafür, wenn sie bestimmte Sachen halt auch gut macht, wenn sie sich anstrengt und dabei bleibt, um ihre Motivation einfach ein bisschen zu steigern.
Was mir als erstes dazu auch einfällt, ist Differenzierung. Dass man halt wirklich schaut, dass Maya vielleicht erst einmal ein paar Aufgaben weniger, ein bisschen leichter, je nachdem, was gerade, wenn man jetzt Mathe, Deutsch etc. betrachtet. In Deutsch hat sie ja vorwiegend die Schwierigkeiten. Dass man ein bisschen noch mit Silbenschrift arbeitet, um es ja einfacher zu machen. Und sie dann halt auch die Ferien mit nutzen kann, um das ein bisschen zu trainieren, aufzuholen, aufzuarbeiten. Belohnungssystem, machst du ein Belohnungssystem mit den Kindern?
Ich habe das jetzt in meiner Schulsozialarbeitertätigkeit noch nicht gemacht. Also bin ja jetzt auch erst neu eingestiegen. Aber als ich Erzieherin war im Hort, habe ich das tatsächlich auch schon das eine oder andere Mal mitgemacht. Da war es aber auch ganz schön. Also ich war ja in Leipzig tätig an der Grundschule und da haben wir auch sehr eng zusammengearbeitet, so Schule, Hort und Eltern. Und da haben wir das bei einem Kind aus meiner Klasse damals zum Beispiel auch gemacht, ne, das Elternhaus, Schule. Das hat sehr gut funktioniert, dass wir immer einfach ganzheitlich auch geguckt haben, wie war der Vormittag in der Schule so, wie ist es am Nachmittag im Hort gelaufen, was gibt's vielleicht für besondere Gegebenheiten, die gewesen sind. Und haben das mit den Eltern oder ich dann in dem Fall auch immer nochmal besprochen, wenn das Kind abgeholt wurde. Und dadurch war die Kommunikation einfach sehr schön. Das Kind hat gemerkt, ja, hier, die arbeiten alle zusammen. Ja. Und hat dann, also das Kind hat auch dabei mit teilgenommen, ne, an den Gesprächen und durfte teilweise oder hat dann teilweise auch selber erzählt, was denn so gewesen ist den Tag, was vielleicht total schön war oder was nicht so gut gelaufen ist. Und also da habe ich sehr positive Erfahrungen gemacht auf jeden Fall, weswegen ich das halt auch an sich sehr schön finde. Habe es jetzt aber, wie gesagt, so als Schulsozialarbeiterin jetzt noch nicht gemacht.
Ich nutze das sehr gerne, gerade so für verhaltensauffällige Kinder, wenn es jetzt Hofpausensituationen oder sowas sind oder auch für meine Schulverweigerer. Ich stoße da auch ganz oft auf Kritik bei den Lehrern, gerade wenn es um die Schulverweigerer geht, von wegen, na, jetzt kriegt der einen Muggelstein, ich nehme gerne die Muggelsteine, jetzt kriegt der einen Muggelstein einfach dafür, dass er in die Schule gekommen ist.
Aber für denjenigen ist es, ja genau, also für denjenigen ist es ja vielleicht schon wirklich ein großer Schritt.
Genau, es ist eine Hürde und gerade durch diesen Muggelstein, er kommt ja dann oder sie kommt ja dann früh, möchte den Muggelstein und dann habe ich das Kind automatisch da und kann halt ins Gespräch gehen oder ich sage dann, du kommst am Ende des Tages und wir machen gleich noch eine Reflexion, um zu gucken. Wichtig wäre mir noch bei dem Belohnungssystem, wenn man das anwendet, dass man auch wirklich nur ein Ziel pro Woche oder pro 14 Tage setzt, weil gerade für solche Kinder sind zu viele Ziele halt nicht erreichbar. Und die Belohnungen so knapp wie möglich am Anfang halten, dass man sagt, okay, jetzt erstmal 3 Steine sammeln und dann gucken wir mal 4 Wochen und dann erst 5 Steine und hochgehen. Weil wenn man gleich mit 10 Steinen anfängt, das packen die ja gar nicht. Und dann ist es halt eher demotivierend, als dass es motivierend ist. Und dann geht es halt von vorne wieder los. Ich lese mal weiter. Wir nähern uns dem Ende mit Maja. Daraufhin vereinbarte die Schulsozialarbeiterin wiederum ein Gespräch mit Maja und ihren Eltern, wo sie erklärt, dass Majas Lernverhalten sich in der Schule nicht gebessert habe und auch hier ein Tokensystem eingesetzt werden könnte, welches dann mit der Klassenlehrerin und der Schulsozialarbeiterin ausgewertet werden soll. Die Eltern stimmten dem Vorschlag zu und in einem Gespräch mit Maja, der Klassenlehrerin und der Schulsozialarbeiterin wurden Konsequenzen und Belohnungen für die von Maja im Unterricht gesammelten Smileys besprochen. Bei den Belohnungen handelte es sich zum Beispiel um Vorteile bei den Hausaufgaben etc. Was sagst du dazu?
Seit du am Anfang das gesagt hast mit der Lehrerin, warum sie nicht einfach selber mit den Eltern spricht, ist es so in meinem Gedächtnis hängen geblieben, weil mir das jetzt auch aufgefallen ist, so dieses Hin und Her, ne? Also die Schulsozialarbeiterin ist ja hier an der Stelle wie so eine Brieftaube, so ein bisschen. Oder ja, weiß nicht, wie Hermine aus Harry Potter. So, ich bin keine Eule. So dieses, also es ist ja schön, wenn so der Kontakt so gut ist, ne, zwischen den Eltern und der Schulsozialarbeiterin, auch der Lehrerin und der Schulsozialarbeiterin, aber das ist irgendwie immer so ein Weg mehr, als wenn die irgendwie so den direkten Weg gegangen wären oder gleich sich eben alle zusammengesetzt hätten. Aber das ist mir wahrscheinlich auch nur deswegen jetzt so doll aufgefallen, weil du das am Anfang gesagt hast.
Aber dadurch, dass wir die Lehrerin nicht kennen, vielleicht ist es auch ganz gut, dass die Schulsozialarbeiterin dabei Vermittlerin ist, bevor das Gespräch zwischen Lehrerin und Eltern vielleicht in eine ganz andere Richtung gekippt wäre. Dass jetzt die Eltern sagen, ja, die sieht's gar nicht ein, eigentlich müsste die mal mehr auf mein Kind eingehen und die meckern nur auf meinem Kind, dass man da vielleicht eher das Ganze doch positiv betrachten sollte.
Ja, immer das Positive sehen. Nein, ist richtig. Ich glaube, in manchen Situationen ist es ganz gut, wenn da so ein kleiner Puffer dazwischen ist. Und in dem Fall hat es ja jetzt auch super funktioniert, dass da gut vermittelt werden konnte. Und ja, das hoffentlich natürlich dann im schulischen Bereich genauso gut funktioniert wie zu Hause. Und dass dann eben ganzheitlich dann daran gearbeitet werden kann, dass Maja doch mehr Motivation hat für das Ganze und für die Schule und ein bisschen besser dranbleiben kann und eben auch es schafft, so das wieder aufzuholen und ihre Lust an der Schule wieder ein bisschen kriegt.
Ich bin noch über einen Punkt gestolpert, kann aber auch ein Missverständnis sein. Und zwar heißt es ja, die Eltern stimmten dem Vorschlag zu und in einem Gespräch mit Maja, der Klassenlehrerin und der Schulsozialarbeiterin, wurden Konsequenzen und Belohnungen für die gesammelten Smileys besprochen. Ich mag es halt gar nicht, wenn in dem Belohnungssystem quasi gleich Konsequenzen oder, wenn man es jetzt krass ausdrücken würde, Strafen mit eingebracht wären. Weil es ist ja schon eine Konsequenz oder eine Strafe, dass das Kind dann keinen Muggelstein am Ende des Tages zum Beispiel bekommt oder halt keinen glücklichen Smiley. Also es muss ja nicht noch für diesen negativen Tag nochmal bestraft werden. Das ist ja schon Bestrafung genug.
Ja, das stimmt. Also es ist mir jetzt beim Vorlesen nicht so aufgefallen, aber ja, es klingt ein bisschen so, als wäre das eher dann ein Hinzuführen von negativen Aspekten statt halt nur das Weglassen der Belohnung. Das fände ich auch sehr schwierig. Also das sollte so auch einfach nicht sein, weil es natürlich geht es ja darum, dass das Kind auch ein bisschen aus Eigenmotivation heraus und eben um auch dieses Positive zu bekommen, dann handelt und nicht aus Angst irgendwie eine Strafe zu bekommen. Sowieso schwierig.
Und es heißt ja Belohnungssystem. Also legen wir den Fokus auf die Belohnungen. Ja. Okay, Mayas Verhalten besserte sich daraufhin auch in der Schule, sodass beide Pläne dann vorerst zu einem vereint wurden, wonach sie nur einen Smiley bekam, wenn der ganze Tag gut lief. Mit der Zeit konnte dann auch dieser Plan nach und nach auslaufen und Maya nahm problemlos am Schulalltag teil und von den Eltern kamen auch nur noch positive Rückmeldungen.
Ende. Und sie lebten glücklich bis an ihr Ende. Also das ist ja wirklich so, wie das jetzt abgelaufen ist, dann wirklich eigentlich optimal, ja, dass es dann wirklich auch so funktioniert hat, dass sie das nach und nach ein bisschen reduzieren konnten und dann irgendwann ganz weglassen konnten, ohne dass es halt sich negativ ausgewirkt hat. Habe ich bis jetzt, glaube ich, noch nicht erlebt in meinem Berufsleben, aber einfach, weil es ja auch wirklich ganz oft um einen sehr langen Prozess dann einfach geht, weil dass das dann nach ein paar Wochen, Monaten oder so dann auf einmal läuft, ist halt einfach nicht so, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ja, klingt jetzt erstmal gut. Welche Frage sich bei mir noch so ein bisschen stellen würde, weil das habe ich auch bei den Belohnungssystemen manchmal, dass die Kinder manchmal nicht so richtig was damit anzufangen wissen, wann läuft denn ein Tag gut? Oder wann habe ich denn jetzt wirklich diesen Smiley oder die Pflanze oder was auch immer verdient? Im Sinne von, gibt es da wirklich feste Sachen, die eingehalten werden müssen? Oder ist es so ein, na, wir gucken mal allgemein auf das Verhalten und allgemein habe ich jetzt das Gefühl, es ist irgendwie gut gelaufen oder nicht? Weil das liegt ja dann wieder so ein bisschen im Ermessen des Lehrers oder der Eltern. Das fände ich ein bisschen schwierig, weil da wäre es schon gut zu wissen, was bedeutet denn das genau, der Tag ist gut gelaufen.
Da gehe ich total mit. Deswegen hatte ich vorhin auch gesagt, diese eine Regel oder dieses eine Ziel, was man sich setzt. Also wenn ein Kind jetzt immer zu spät kommt, dass man sagt, dein Ziel ist es, jeden Tag pünktlich zum Unterricht zu erscheinen. Das ist halt was Messbares. Da sind wir wieder bei diesen smarten Dingen, dass es halt messbar ist, kurz und knapp. Ich finde das auch immer in den Klassen schwierig. Man muss es halt schrittweise aufbauen. Meistens ist es wird ein Belohnungssystem an die Tafel geknallt und daneben kommen 6 Regeln, an die sich die Kinder zu halten haben und dann wird halt geguckt. Und da ist, wo ich dann immer sage, okay, da muss man halt schauen. Ich fände es besser, wenn man das halt schrittweise, dass man sagt, okay, man nimmt sich jetzt in der ersten Woche diese Regel vor. Dann kommt die dazu und dass man das dann halt stückchenweise aufbaut und dann halt irgendwann an dem Punkt ist, ein Tag ist gut, wenn du dich an alle 5 Regeln gehalten hast oder 6, je nachdem. Wobei ich nie mehr machen würde als 5 Regeln, weil das halt du dich mal an 5 Regeln am Tag. Das ist halt, um es halt dann messbar für ein Kind zu machen. Und dieses, läuft ein Tag gut oder schlecht, das ist halt auch schwer. Ich meine, wenn mich jetzt jemand fragt, wie war dein Tag heute, dann habe ich auch, naja, das war blöd, aber das war gut. Also es ist ja auch nie, dass man es grob zusammenfassen kann, weil es halt so viele Momente mit sich bringt.
Auf jeden Fall. Das ist auch, glaube ich, was wir Erwachsenen uns immer mal wieder in Erinnerung rufen müssen, die Sachen ein bisschen mehr aus Sicht der Kinder zu sehen, weil, also mir passiert es auch manchmal, dass ich mehr von mir selber ausgehe und von dem, was ich weiß und denke und dann im Nachhinein mir so auffällt, ja, das Kind kann das jetzt eigentlich gar nicht wissen, was ich damit meine. Da muss man immer mal wieder aufpassen, gerade wenn man mit Kindern arbeitet, auch wenn man selber Kinder hat und so, dieses sich wirklich noch mal ein bisschen in die Kinder reinzuversetzen und was können die jetzt wirklich leisten und was ist halt schon zu hoch angesetzt auch einfach.
Und ich habe das halt auch gemerkt, ich habe den Zwerg immer gefragt, wie war dein Tag heute? Und dann kam diese klassische Antwort, ja schön, gut. Okay, na, erzähl doch mal ein bisschen. Ja, ich weiß auch nicht mehr. Und dann habe ich aber irgendwann mal bei Instagram oder sowas eine Mutti gesehen, die nach dem Positivsten und nach dem Negativsten gefragt hat. Und das mache ich jetzt circa seit einem Jahr, dass ich ihn wirklich frage, Mensch, was war denn heute besonders gut in der Kita und was war total doof, worüber möchtest du reden? Und das läuft dann. Also da kommt wirklich immer was Schönes und manchmal dann auch was Doofes. Wenn er jetzt nichts Doofes sagt, dann sage ich halt auch, Mensch, cool, dann hat es ja heute einen Bombentag, es war nichts blöd bis jetzt. Also wir feiern das dann auch. Und ich hatte in dem letzten Jahr, seitdem wir das machen, noch nicht einen Tag, wo ihm nichts Schönes einfiel. Also irgendwas gab es immer. Und wenn es nur ist, dass es halt Milchreis zum Mittag gab oder Hefeklöße. Aber meistens ist es halt, ich habe heute mit dem und dem gespielt. Also es sind so diese krass kleinen Dinge, die die Kinder dann wieder so schätzen lernen und sich das Nachmittag auch nochmal in Erinnerung rufen. Und ich meine, wir haben so viele Reize am Tag, die auf uns einprasseln, dass man das ja selber schwer einschätzen kann, wie und was finde ich das jetzt gut, finde ich das jetzt doof, etc.
Das habe ich tatsächlich auch schon mal quasi für Erwachsene gesehen, so zum Thema Resilienz, so dieses einfach sich am Ende des Tages nochmal in Erinnerung zu rufen, was war heute wirklich richtig schön, ne? Weil gerade wenn man so sagen würde, okay, heute hatte ich echt einen schlechten Tag, ist es trotzdem meistens so, dass man auch irgendwas Schönes hatte. Ja. Und wenn man sich das auch immer wieder regelmäßig in Erinnerung ruft, wie du sagst, ne, es ist dann einfach, man hat wieder ein positiveres Gefühl, man kann da doch immer noch mal ein bisschen von zehren, glaube ich, und wird sich der Dinge einfach bewusster. Und das ist für die Kinder schön. Und ich glaube, wir Erwachsenen sollten uns da auch manchmal noch ein bisschen so dran halten.
Ja, auf jeden Fall. Michelle, ich würde sagen, unser positivstes Erlebnis ist, dass wir heute eine neue Folge aufgenommen haben und diese jetzt abschließen können. Und ich würde uns beide gemeinsam mit einem Ciao-Kakao verabschieden.
Zwei für viele. Dieser Podcast könnte wichtig sein.